Guten Morgen, Alive Church. Ich grüße auch alle Frauen unserer Church und auch alle anderen, die zuschauen, die Gäste. Ich grüße alle Mütter. Gerade für euch, auch wenn es schwer ist, da wo ihr gerade seid, in der Familie, bei den Kindern, möchte ich euch sagen, Gottes Gunst ist auf euch. Amen. Das ist euer Garten Eden, den Gott euch gegeben hat. Und pflanzt ihn, kümmert euch um diesen Garten, verbringt Zeit mit eurer Familie, mit euren Kindern. Denn das ist der beste Ort, wo du sein kannst. Ja, und wir haben gerade euch einige Königinnen vorgestellt, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind wunderschön, kommen aus bürgerlichen Familien und heiraten einen König. Und das Buch Esther im Alten Testament gehört zu den schönsten und beeindruckendsten Liebesgeschichten der Bibel. Denn es erzählt von der Liebe zwischen dem einfachen hebräischen Waisenmädchen Esther und dem Herrscher des großen persischen Weltreiches, König Xerxes. Inmitten von Lügen, Intrigen und Mobbing wird sie seine Gemahlin und damit auch unbeabsichtigt zur Heldin einer ganzen Nation. Im ganzen Buch ist Gott kein einziges Mal erwähnt. Wusstet ihr das? Auch in der gesamten Bibel wird kein Bezug auf das Buch Esther genommen und wir finden auch keine Propheten und es geschehen keine Wunder, die man auf Anhieb sehen kann. Doch wer hinter den Zeilen aufmerksam liest, er kennt durch die ganze Geschichte hindurch Hinweise auf Gottes Gegenwart, Handeln und Wunder als Beweis seiner Fürsorge. Gott ist im Verborgenen zu finden. Das Buch Esther gibt uns eine klare persönliche Botschaft. Der unsichtbare Gott wirkt schon längst in deinem Leben, auch wenn du es weder spüren noch sehen kannst, noch wissen kannst. Dieser Gott hat dich und dein Leben schon lange vor deiner Geburt gesehen und dir mit einem Kuss sein Lebensatem eingehaucht. Er ist schon lange vor deinem ersten Atemzug mit dir, bevor du überhaupt warst und bist und lenkt dein Leben, bis er mit dir ans Ziel kommt. Nun, Persien hatte das Babylonische Reich besiegt und Weltmacht errungen. Allen dorthin deportierten Juden war es nun freigestellt, nach Israel zurückzukehren. Doch viele taten es nicht. Worin sich eine Gleichgültigkeit gegenüber Jerusalem und dem Tempel zeigte. Entweder aus Bequemlichkeit oder aus anderen persönlichen Gründen. Und zu denen gehörten auch Mordechai und Esther, die lieber in der Weltmetropole Susa leben wollten, als in das verheißene Land ihres Gottes zurückzukehren, das in Trümmern lag, völlig abgeschieden vom modernen Leben. Esther hätte schon längst nach Jerusalem auswandern sollen, stattdessen lebte sie angepasst und trug beispielsweise einen persischen Namen, Esther, statt ihres hebräischen Namens Hadassah. So gehörte sie in Persien zu einem Volk, das sie in einem fremden Land vollkommen unbedeutend lebte und nichts zu sagen hatte. Und wie oft befinden wir uns an Orten, wo wir besser nicht sein sollten, weil wir deswegen Gott nicht bemerken und er im Verborgenen bleibt, aber dennoch da ist, nur eben unsichtbar. Die ganze Welt sah nun auf den König von Persien, der von der Hauptstadt Susa aus ein Imperium regierte, das sich über 127 Provinzen erstreckte. Als der König den Thron bestieg, war Esther vermutlich 10 oder 11 Jahre alt. Sie wuchs bei ihrem älteren Cousin Mordechai auf, der sie adoptierte. Obwohl man nicht unbedingt sagen kann, dass Esther zu der Zeit mit Gott unterwegs war, war ihr Herz dennoch demütig. 3 Jahre vergingen und in Esther Kapitel 1 erfahren wir von einem rauschenden Fest über 180 Tage, das der König für seine hohen Beamten und Würdenträger gab. Gleich danach schloss sich ein siebentägiges Fest für die ganze Residenz Susa an, dessen Höhepunkt der Auftritt der Königin Vashti sein sollte. Sie muss eine sehr schöne Frau gewesen sein, womit der König prahlen wollte. Berauscht vom Wein machte es ihm vermutlich nichts aus, die Königin der betrunkenen Männergesellschaft wie ein Ausstellungsstück vorzuführen. Doch die Königin Vashti erschien nicht. Dafür war sie sich zu schade. Sie fühlte sich in ihrem Stolz verletzt und mit dem Mut einer selbstbewussten Frau verteidigte sie ihre eigene königliche Würde und ließ sich nicht zum Objekt königlicher Macht degradieren. Was bewegte sie, sich dem zu widersetzen und keine Angst vor dem Zorn des Königs zu haben? Wer weiß, wie sie sich in all den Jahren gefühlt haben muss, als Objekt gesehen zu werden? Wir wissen es nicht. Vielleicht wollte sie dem ein Ende machen. Ihre Verweigerung machte ihn so zornig, dass er sie verstieß. Als der König wieder zurechnungsfähig war, dachte er darüber nach. Möglicherweise bedauerte er seine Entscheidung. Doch seine Ratgeber sahen die Folgen der Verweigerung der Königin, sodass alle Frauen sich bei ihren Männern darauf berufen könnten, und er musste ein Dekret erstellen, dass die Königin Vashti nie wieder vor seinen Augen erscheinen durfte. Und alle Frauen ihren Männern gegenüber den schuldigen Respekt erweisen müssen. Der König musste jetzt eine neue Frau suchen. Dafür wurde aus seinem gesamten Reich die schönsten und hübschesten Frauen ausgesucht. In etwa so wie heute für ein Topmodel-Casting. Das gab es schon in der Antike und ist wirklich keine Erfindung unserer Zeit. So kam auch Esther an den Hof des Königs. Keiner ahnte, dass sie zufällig mal Königin werden würde. Ist hierin nicht ein wichtiges Detail für Gottes Wirken im Verborgenen zu erkennen? Mordechai war am Königshof angestellt und riet Esther niemals, ihre jüdische Herkunft preiszugeben. Daran hielt sie sich und keiner im Palast wusste etwas davon. Jeder der auserwählten Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen gepflegt, bevor sie zum König durften. Stellt euch das mal vor, ein Jahr lang. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus weist darauf hin, dass nicht weniger als 400 Frauen an diesem Auswahlverfahren teilnahmen. Wir lesen in Esther 2, Vers 15, den bemerkenswerten Vers: Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. So auch bei Hegai, dem für die Frauen des Königs verantwortlichen Eunuchen. Er sorgte für ihre beste Ernährung, gab ihr 7 auserlesensten Dienerinnen und die schönsten Räume des Frauenhauses. Ist in diesem Geschehen nicht die Hand Gottes zu erkennen? Zu den hübschesten Mädchen der Stadt zu gehören, war die eine Sache. Aber aus der Schar der schönsten Mädchen der Welt herauszuragen, war etwas ganz anderes. Im ersten Kapitel, Vers 7, lesen wir, sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Esther kam wegen ihrer äußeren Schönheit in die engere Wahl, doch sie war auch innerlich schön. Ihr Charakter machte sie besonders und das war auffallend. Schauen wir uns kurz Esthers Eigenschaften an. Erstens, ihre Anmut und Liebenswürdigkeit äußerten sich auch darin, dass sie sich in keiner Weise über ihre Lage beklagte, in die sie hineingezwungen worden war. Sie wurde darauf vorbereitet, eine Konkubine des Königs zu werden. Ihre Haltung war alles andere als verbittert. Zweitens, sie war belehrbar. Jedes Mädchen musste einmal zum König hineingehen. Dafür durfte jede dieser Frauen ihre Kleider und Schmuck selbst aussuchen. Esther aber folgte dem Rat Hegais, zeigte keinerlei Selbstsucht. ließ sich belehren und hörte auf guten Rat. Drittens, sie war bereit, sich unterzuordnen. Wir finden in Esther ein wunderbares Beispiel dafür, wie man sich einer von Gott eingesetzten Autorität unterordnet. Schließlich stand Esther vor dem König und sie gefiel ihm so sehr, dass er sie zur Königin machte. Im Nu war die Vorführung aller anderen Mädchen beendet. Und wir lesen im Kapitel 2, Vers 17, der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ihre Schönheit stellte alle anderen weit in den Schatten. Esther wurde die Traumfrau des Königs und als seine Herzensdame eigenhändig von ihm zur Königin über das gesamte persische Reich gekrönt. Und auf dem Weg zum Thron wurde sie nicht arrogant, sondern sie blieb demütig. Gottes Gunst lag bereits sichtbar auf ihrem Leben, obwohl sie noch nicht mit Gott ging. Wenn nun jemand meint, Gott käme im Leben von Esther nicht vor, dann täuscht er sich. Auf jeder Buchseite können wir sehen, wie Gott handelt und wahrnehmbar ist. Wären es denn nicht viel zu viele Zufälle, wenn hier Gott nicht am Wirken wäre? Nun, wir haben ja noch Mordechai, Esthers Pflegevater. Als Angestellter am Hof saß er im Tor, wo er zufällig im Streit zweier Hofbeamter einen geplanten Mordanschlag auf den König mitbekam. Er deckte ihn auf und dadurch konnte er verhindert werden. Diese rettende Tat wurde in der Chronik des Königs festgehalten und dann vergessen. Einige Zeit später ernannte der König einen Mann namens Haman zum Visier, die höchste Stellung über die Hofbeamten und alle Prinzen der Provinzen. Was auch bedeutete, dass alle sich tief vor ihm verbeugen und niederknien mussten. Diese Macht stieg ihm zu Kopf. Alle, außer Mordechai, folgten diesem Befehl. Haman wurde darüber sehr zornig. In Kapitel 3 bis 4 lesen wir, da fragten ihn die anderen Beamten, weshalb widersetzt du dich der Anordnung des Königs? Weil ich Jude bin, antwortete er. Wir sehen, dass Mordechai die jüdischen Gebote kannte. Und als er für sein Verhalten gefragt wurde, gab er seine jüdische Identität preis. Der gläubige Jude Mordechai verbeugte sich nur vor einem in Ehrerbietung, vor Gott Yahweh, dem Allmächtigen, dem Ewigen, der seinem Volk versprochen hatte, es nie zu verlassen. Ein Parallelbeispiel sehen wir auch bei Daniel und seinen drei Freunden, die sich weigerten, sich vor dem Götzen zu verneigen. Wegen Mordechais Verhalten nährte Haman nun einen abgrundtiefen Hass in seinem Herzen. Und nicht nur gegenüber Mordechai, sondern auch dem ganzen jüdischen Volk gegenüber. Das lesen wir im Kapitel 3, Vers 6. Er, und zwar Haman, wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Und weiter ab Vers 8 lesen wir, darauf sagte Haman zum König, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehlt durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Beachtet hier die Reihenfolge. Haman holt sich nicht zuerst die Erlaubnis vom König, sondern bereitete schon alles für die Vernichtung an einem einzigen Tag im Alleingang vor. Erst nachdem das Tatum dafür feststand, holte er sich durch Manipulation die Erlaubnis des Königs, der ihm einen Siegelring und somit die Macht über Tod und Leben gab. Das Edikt zur Vernichtung war unabänderlich. Interessant ist dabei auch, dass Haman dem König verschwieg, um welches Volk es sich handelte. Denn er sagt, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. In Windeseile verbreitet sich diese Nachricht im ganzen Reich. Während in Susa Panik herrschte, saß Haman beim König bei erlesenen Getränken. Das jüdische Volk war bestürzt, die Hoffnung schwand dahin, es trauerte und ihre Not vereinte die hilflosen Menschen. Hier geschah eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Es schien keinen Ausweg zu geben. Aber wisst ihr, der Himmel schaut zu und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Damit hatten Haman und seine Männer nicht gerechnet. Wir haben einen Gott, der seinem Volk die Treue bei seinem eigenen Namen geschworen hat. Wir lesen im 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Die Feinde unseres Lebens rechnen nicht damit, dass wir einen treuen Gott im Himmel haben, der uns nie im Stich lässt, an uns glaubt und uns rechtzeitig zur Hilfe eilt. Er hat seinem Volk geschworen, dass er niemals vom Erdboden ausgelöscht werden würde. Sein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Dieser unsichtbare Gott hat in seiner Voraussicht, in seiner Weisheit seine Personen an die richtigen Orte positioniert und schreibt mit ihnen Geschichte. Im Kapitel 4 lesen wir, als Mordechai davon erfuhr, zerriss er voller Verzweiflung seine Kleider und ging in Sack und Asche mit lautem Klagegeschrei durch die ganze Stadt bis vor das Tor des Palastes. Esther hatte von allem nichts mitbekommen und erfuhr über ihre Diener von dem bitterlich klagenden Mordechai. Durch sie kam sie auch in den Besitz einer Abschrift des Dekrets. Mordechai forderte Esther auf, sich vor dem König für ihr Volk einzusetzen. Dadurch müsste sie jedoch ihre Herkunft preisgeben. Esther wusste, dass per Gesetz keiner einfach vor den König treten durfte, ohne gerufen zu werden. Hier ging es um Kopf und Kragen. Es konnte ein Todesurteil bedeuten. Sie hatte Angst, diesen Schritt zu gehen und klärte Mordechai darüber auf. Sie teilte ihm auch mit, schon über einen Monat nicht zum König gerufen worden zu sein. Doch Mordechai ließ diese Antwort nicht gelten. Er machte ihr klar, selbst als Königin in einem Palast wohnend, könne sie nicht gerettet werden. Im Vers 14 finden wir den Schlüsselvers des ganzen Buches Esther. Wo Mordechai Esther ausrichten lässt, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Das gilt auch für unser Leben. Mit anderen Worten, Esther, wenn du jetzt schweigst, machst du dich schuldig. Wer weiß, ob du nicht deswegen zur Königin erhoben wurdest? Könnte es sein, dass der Allmächtige seine Hand im Spiel hat und du jetzt eine einmalige Gelegenheit hast, sie zu ergreifen? Man könnte auch sagen, gehe. Warte nicht, bis du gerufen wirst. Stehe voller Zuversicht vor dem König. Sprich, bring dein Anliegen ohne Angst. Und glaube, Hilfe wird kommen. Diese Worte trafen Esther bis ins Mark. Sie änderte ihre Meinung und akzeptierte nun ihre Aufgabe. Mit den bekannten Worten, die wir in Esther 4, Vers 16 lesen: Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das zeugte von Mut. Eigentlich war sie keine Heldin. Bisher befolgte Esther immer demütig den Rat Mordechais. Sie ordnete an, ein dreitägiges Fasten unter allen Juden in Susa zu organisieren, was beweist, dass sie doch eine gläubige Frau gewesen sein muss. Auffallend ist jetzt der Rollentausch. Jetzt handelte Mordechai auf Befehl von Esther, nicht mehr andersherum. Hier sehen wir, wie wir Siege erlangen können in vollkommener Vertrautheit, Harmonie und Einheit untereinander. Esther wusste genau, was das Fasten für sie und ihr Volk bedeutete, nämlich Fasten, Beten, Gottes Angesicht und Willen suchen, 3 Tage lang, 3 Nächte lang. Dieses gemeinsame Fasten sollte sie mit ihrem Volk wieder vereinen. Und als Teil dieser Gemeinschaft bestimmte nun nicht mehr die Angst vor dem Tod das Handeln Esthers. Das ist für uns sehr wichtig zu verstehen. Der Prophet Jesaja im Kapitel 40, 31 sagt: Aber die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft. Mit anderen Worten ausgedrückt: Wenn du in seiner Ruhe bist, Gottes Angesicht suchst, auf ihn wartest, bekommst du neue Kraft, eine bessere Perspektive, kraftvolle Ausdauer. Doch wer wartet denn schon gerne? Sobald wir warten, werden wir ungeduldig. Aber das Warten und das Ruhen ermöglicht Gottes Reden, denn er spricht mit einer leisen Stimme. Wie sieht es bei uns aus? Welchen Stellenwert, welche Priorität hat die Zeit mit Gott in unserem Leben? Schaffen wir es, einfach das Handy auf lautlos zu stellen und zur Seite zu legen oder alles andere auszuschalten? Schaffen wir es, unsere laute Welt um uns herum leiser zu drehen, um Gottes leise Stimme lauter hören zu können? Und können wir sagen: Hier bin ich. Ich habe Zeit für dich. Rede, Herr, ich will hören. Genau diese Zeiten, die wir mit Gott verbringen möchten, will der Feind verhindern. Und deswegen spricht er oft in unsere Gedanken, um uns einzuflüstern, dass sich nichts verändern wird und das Warten auf Gott nur eine Zeitverschwendung ist. Ich sage dir: Glaube das nicht. Esther wurde ein Schlüssel in ihre Hand gelegt. Sie erkannte das und entschied sich, ihn auch zu benutzen. Was dürfen wir heraus für unser Leben lernen? Kann es sein, dass du schon lange einen Schlüssel in die Hand bekommen hast und ihn nicht gebrauchst? Da, wo du dich gerade befindest, vielleicht an einem Ort, der dir nicht passt oder nicht gefällt und wo du dich fragst: Wie bin ich bloß hierher gekommen? Gott hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben, die einmalig sind, und er will, dass du aus deinem Leben etwas Wunderbares zum Segen anderer Menschen machst. Das macht dich reich und glücklich und wird dich mit Freude füllen, die auf dich zurückfallen wird. Auch wenn die Aufgabe zu groß für dich ist und du nicht alles schaffst, weigere dich nicht, das zu tun, was du tun kannst. Du musst nicht so gut sein wie andere. Gott hat dir genau das gegeben, was nur du ausfüllen kannst. Wie einen passenden Schlüssel, den nur du hast und ihn ins Schloss stecken darfst. Es gibt keinen anderen, der deinem gleicht. Du bist der Alleinbesitzer. Und genau dazu bist du geboren, den Schlüssel zu benutzen, den Gott dir ganz persönlich in die Hand gelegt hat. Egal, wie groß die Aufgabe ist. Du wirst deine Bestimmung erfüllen, wenn du diesen Schlüssel für den bestimmten Moment gebrauchst. Zwischen Kapitel 4 und 5 geschah etwas. Nach dem Fasten trat Esther in den Hof des Königs. Der König sah sie und vor ihm stand seine auserwählte Königin. Was spielte sich wohl in seinen Gedanken ab? Wir lesen in Esther 5, Vers 2. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade. Sie fand Gunst vor seinen Augen und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Er wusste um sein Gesetz, doch er streckte ihr sein Zepter entgegen. Esthers Angst verflog, als der König ohne zu zögern ihr Gehör schenkte und bereit war, ihr jeden Wunsch zu erfüllen und ihr bis zur Hälfte des Königreiches zu schenken. Er musste Esther auch nach Jahren sehr geliebt haben. Sie war klug und anstatt dem König ihre Bitte vorzubringen, nutzte sie diese Gelegenheit nicht sofort aus, sondern lud ihn und Haman zum Essen ein. Das musste dem König gefallen haben, denn er liebte es, Feste zu feiern und viel Wein zu trinken. Währenddessen äußerte sich Esther ihr Anliegen ihm erst am nächsten Abend bei einem zweiten Essen mit ihm und Haman vorzutragen. Und achtet darauf, was jetzt geschah. Interessanterweise konnte der König in der Nacht nicht schlafen und ließ sich aus den Chroniken mit wichtigsten Ereignissen seiner Regierungszeit vorlesen. Dort wurde er erinnert, wie Mordechai die Verschwörung gegen ihn aufdeckte und er dafür nicht belohnt wurde. Dieses Puzzleteil kam ihm im entscheidenden Moment wieder zum Vorschein. Denn dieser unsichtbare Gott vergisst nichts. Er ist es, der am Ende das Gesamtbild erkennen lässt. Wie oft erleben wir Ähnliches im Leben? Zuerst Bewunderung und dann Vergessenheit. Siehst du noch immer nicht den Finger Gottes in allen Details? In der Zwischenzeit hatte Haman aber schon einen Galgen für Mordechai aufstellen lassen, um ihn hinzurichten. Gleich am nächsten Tag ließ der König Haman rufen und fragte ihn, wie man einen Mann besonders ehren könnte. In seinem Hochmut konnte Haman sich niemand anderen für diese Ehre vorstellen als sich selbst. Daher riet er ihm, diesen Mann in königlichen Kleidern auf das königliche Pferd zu setzen und von einem hohen Fürsten durch die Stadt geführt zu werden und auszurufen, so handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Was für eine Demütigung musste es für Haman gewesen sein, als der König ihm offenbarte, dass er genau das für Mordechai tun sollte, den Mann, den er abgrundtief hasste. Sein Blick verfinsterte sich und nun war es klar, er konnte nichts mehr gegen ihn unternehmen. Beim zweiten Essen fand Esther den Mut, ihre Bitte zu äußern. Sie erzählte dem König, dass nach ihrem und dem Leben ihres Volkes getrachtet würde, mit Haman als Auftraggeber. Der König war außer sich vor Zorn, denn Haman hatte ihn hintergangen und ein unwiderrufliches Gesetz erlassen. Auch wenn er Haman dafür bestrafen würde, wäre das Problem nicht gelöst. Deswegen erlaubte der König, Esther und Mordechai ein weiteres Gesetz abzufassen und es in seinem Namen zu versenden. Es beinhaltete, alle Juden sollten sich am Tag ihrer Vernichtung zusammentun, um ihre Feinde zu töten und deren Eigentum zu plündern. Ist das nicht genial? Dieser Befehl führte zur Errettung des Volkes und zum Sieg über ihre Feinde. Haman wurde an den Galgen hingerichtet, den er für Mordechai hatte errichten lassen. Und Mordechai erhielt Hamans Stellung am Hof. Das Buch Esther zeigt uns auffällige Besonderheiten, die auch der Bibelvers in Römer 8, Vers 28 bestätigt. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Alles, was geschieht, zum Guten. Schauen wir uns kurz das an. Haman plante eine Judenverfolgung, stattdessen verfolgten die Juden ihre Feinde. Die Feinde hofften, die Juden zu vernichten, stattdessen überwältigten die Juden sie. Haman musste Mordechai die Ehre erweisen, die er sich selbst zugedacht hatte. Haman endete an den Galgen, den er selbst für Mordechai hat aufstellen lassen. Mordechai bekam die Position am Hofe, die Haman innehatte. Ein Datum, das zum Unglückstag für die Juden werden sollte, wurde zum Jubel- und Festtag, dem Purimfest, was bis heute in Israel als Erinnerung der Rettung gefeiert wird. Ich möchte kurz auf die Gunst eingehen. Da gibt es so viel zu sagen, doch ich mache es kurz mit einer Überschrift. Gottes Gunst und Rettung gehen Hand in Hand. Auf Esthers Leben lag göttliche Gunst, die sie befähigte, in eine Position zu kommen, um sie und ihr Volk vor der Vernichtung zu retten. Gott wirkte durch Menschen und Umstände, um sie zur Königin zu machen und gab ihr den Mut, den Schlüssel zu gebrauchen. Das war auch bei Noah so. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Das lesen wir in 1. Mose 6, Vers 8. Der Herr rettete ihn und seine ganze Familie. Und auch Josef, der Lieblingssohn Jakobs, hatte Gunst, die ihn trotz schwerer Lebensumstände bis in die Position des Verwalters des Pharaos über ganz Ägypten brachte, um seine Familie und sein Volk zu retten. Daniel erlangte Gunst von Gott. Er wurde schließlich aus der Löwengrube befreit. Es gibt noch so viele Beispiele, aber bis hierhin. Doch jetzt kommt die beste Nachricht aller Zeiten. Jesus, der Retter der Welt, opferte sich am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben. Hier gehen Rettung und Gnade in einer ewigen Dimension Hand in Hand. In Römer 5, Vers 2 finden wir für unser Leben etwas ganz Besonderes. Es ist so besonders, dass wenn wir es einmal verstehen und ergreifen, sich unser Leben verändert. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade, zu dieser Gunst bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Durch Jesus haben wir im Glauben Zugang zur unverdienten Gunst Gottes, unseres Vaters, erhalten. Ja, wir haben in ihr sogar einen festen Stand eingenommen. Und das wird sich niemals ändern. Niemals kannst du aus dieser Position herausfallen, weil nicht du, sondern Jesus dich in sie hineingebracht hat. Es ist nicht unser, sondern sein Verdienst. Weiter in Vers 2 sehen wir, was das alles für uns bedeutet. Wir dürfen alles in ihm, all seine Segnungen erwarten und genießen. Wir rechnen mit seiner Gunst in allen Lebenslagen und machen uns bewusst, dass er in uns alles gelingen lassen möchte. Und was wir anpacken, wird zu Gold. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen zu wissen, dass wir Zugang zur Gunst haben und auf diesem Boden der Gnade stehen und es in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir müssen auf dieser Gunststraße laufen. Weil Jesus der Günstling Gottes ist, sind wir es in gleicher Weise. Weil er uns so sehr liebt, opferte er sich für uns am Kreuz. Dort fand ein Tausch statt. Er nahm unsere Verdammnis auf sich, damit wir seine Gunst empfangen durften. Wollen wir sie erleben?
Ja.
dann beginne jeden Morgen über deinem Leben auszusprechen, dass Gottes Gunst bereits auf deinem Leben ist. Stelle dich jeden Tag auf diese Tatsache und du wirst merken, wie du immer mehr seine Gunst auf deinem Leben erfahren wirst. Und wenn du in schwierigen Situationen kommst, wo alles gar nicht nach Segen und Gunst aussieht, dann jammere und klage nicht, sondern rufe die Gunst Gottes über diese spezielle Situation aus und erkläre, dass sie sich durch die Gunst Gottes umdrehen wird. Weißt du, was dann passiert? Wenn du so sprichst, es beginnen sich in der unsichtbaren Welt die Dinge umzudrehen. Neue Wege eröffnen sich, Türen öffnen sich. Du bist mit Gunst geküsst. Die volle Gunst des Vaters liegt auf dir. Ergreife sie im Glauben und erlebe die Wunder, die Gott für dich vorbereitet hat. Laufe also auf dieser Straße der Gunst. Ich selbst bin so sehr bewegt, denn ich habe verstanden, dass diese Gunst Gottes auf mein Leben nicht von meiner Schwachheit, nicht von meinem ständigen Hinfallen, nicht von meinen Emotionen abhängig ist. Sie ist auch nicht von meinem Fehlverhalten und schwierigen Charakter abhängig, sondern sie ist allein davon abhängig, dass ich ein Kind Gottes bin. Und durch Glauben besitze ich diesen Anspruch seiner Gunst. Keine Sünde, keine Lüge, keine Depression, keine Krankheit, keine Umstände können mich aus dieser Gunst Gottes rausfallen lassen. Sie ist unverdient. Sie ist total unverdient und du darfst sie in Anspruch nehmen. Und deshalb bete ich dich jetzt, dass du aufstehst und einfach dieses Gebet, was ich jetzt spreche, es verinnerlichst für dich. Es annimmst jeden Tag. Diese Gunst ist unverdient und wir dürfen jeden Tag es aussprechen. Heute will ich den Tag durchgehen. Herr, deine Gunst ist auf mir und alles, was ich mir vornehme, wird gelingen, weil ich deine unverdiente Gnade, deine Gunst auf mich habe. Vater, danke, dass ich deine Gunst besitze. Sie öffnet mir Türen, die ich nicht öffnen kann. Deine Gunst ist auf mir, meiner Familie, meiner Kirche, meiner Arbeitsstelle, meiner Gesundheit und auf meinem Dienst für dich. Danke, dass ich höchst begünstigt, tief geliebt und mächtig gesegnet bin. Amen. Amen.